Herzlich willkommen zur Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau, wieder mal aus den Sprecherkabinen in Essen und Köln. Und heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 36 mit unserem Gast Holger Röder, Vice President bei Valentic und dem Thema Die Oper wird digital. Holger, von unserer Seite nochmal ein ganz dickes Dankeschön, dass du hier aufschlägst. Sag doch mal ein bisschen was zu deiner Person selbst und zu deinem Unternehmen.
Also ich selbst bin ein großer Opernfan und deshalb haben wir auch den Titel gewählt für heute. Seit 30 Jahren in der Strategieberatung unterwegs, habe viele Jahre bei LTKNI als globaler Practice Leader für digitale Transformation verbracht, auch ein paar Jahre bei PwC Strategy End in der gleichen Rolle. Und bin seit anderthalb Jahren zum einen zur Valentic-Gruppe gestoßen, ein sehr stark wachsendes, junges, frisches Unternehmen, Marktführer bei der digitalen Transformation im Mittelstand, im deutschsprachigen Raum, und bin nebenbei noch bei einigen Kulturinstitutionen, sowas wie der digitale Advisor, und helfe den Institutionen, größten Pfeiler pro bono bei der Transformation ins digitale Zeitalter. Selbst von der Oper bin ich Wagnerianer, bin jedes Jahr natürlich in Bayreuth zu Gast. Und je größer das Orchester und je länger die Oper, desto schöner.
Vielen Dank, Holger, auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen, dass du hier in der Business Liga aufschlägst. Ich glaube, wir werden heute ganz viel lernen über Kunst, über Oper. Da hast du eine ganze Menge zu erzählen, das weiß ich aus persönlichen Gesprächen mit dir. Aber wie du ja auch weißt, zum Erwartungsmanagement gehört auch, dass wir hier in der Businessliga sind und da natürlich auch immer die Analogie von digitalen Change-Themen auch zum Sport suchen. Und deswegen kann ich dir die auch als Wagnerianer die Frage nicht ersparen, auf welcher Position du dich denn gerne aufstellen würdest, wenn du auf einem Sportfeld dich befinden würdest.
Ich glaube, ich könnte zwei Positionen übernehmen. Das eine ist, und das kommt natürlich, wenn man so viele Jahre in der Beratungsindustrie unterwegs war, da ist man ja klassischerweise in so einer Coach-Trainer-Position. Man ist ja immer sowas wie der zweite Mann. Vorne steht der Kunde, dem hilft man, erfolgreich seine Herausforderungen zu meistern. Und man freut sich, wenn er erfolgreich ist. Und teilweise muss man aber auch die Eingreiferrolle übernehmen. Denn als Berater wird man gerne vorgeschoben und sagt und gefragt, ja, wie mache ich das jetzt? Und dann sagt man, ja, macht mal so, ja. Und deshalb auch oft dieses Vorneweg-Rennen, vielleicht auch mal eine blutige Nase holen, aber beim Berater ist das ja nicht so schlimm, der ist es gewohnt, dass er auch mal eine blutige Nase bekommt. Da fühle ich mich ganz wohl, aber ich glaube, Trainer trifft's besser.
Ja, also zwei Rollen, das ist gut. Vielleicht auch Spielertrainer, ne?
Dann ja, genau.
Mit einer Rolle im Sturm, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, Holger, und lass uns direkt mal einsteigen. Die Oper wird digital ist ja unsere Headline und du hast es ja in der Intro gesagt, du hast eine lange Vita als Unternehmensberater, auch bei wirklich Top-Beratungsunternehmen. Da könnten wir, glaube ich, eine ganze Sendung drüber sprechen. Aber wir wollen ja heute über ein anderes Thema reden, nämlich über die Kunst und hier im Speziellen über das Musiktheater, habe ich gelernt, also auch die Oper unter anderem. Und vielleicht kannst du uns mal kurz mitnehmen auf deine Reise, wie du da überhaupt hingekommen bist, dass du gesagt hast, okay, ich bin eigentlich Strategieberater, aber meine Leidenschaft ist doch in der Kunst und was du da jetzt heute auch konkret machst.
Ja, also ich glaube, für mich Eye-Opening war vor ein paar Jahren, ich betreue die Berliner Staatsoper da, den Freundeskreis, glaube ich, seit 12 oder 13 Jahren im Vorstand und im Kuratorium. Und ich war immer beeindruckt von der Arbeitslast, die in so einem Team von einer Kulturinstitution herrscht. Und wir wissen ja alle, die Kultur ist unterfinanziert, die Leute müssen da sehr hart arbeiten. Bis man es geschafft hat, als Nachwuchsmusiker in einem renommierten Opernhaus zu landen, hat man einen harten, steinigen Weg vor sich. Und wenn man da angekommen ist, ich war dort völlig überrascht, da ist ja alles noch Papier und da wird ja wirklich noch mit Word, Excel und PowerPoint so ein Unternehmen gesteuert, was teilweise über ein Budget von 80 bis 90 Millionen Euro verfügt. Also das war für mich so ein Eye-Opening-Event. Und da habe ich gesagt, hey, da biete ich mal mein Know-how als Berater an. Natürlich auch ohne irgendwie finanzielle Interessen dann. Und dann haben wir uns mal angeschaut in Berlin, wie kann eine Customer Journey aussehen, die jetzt mehr auch datengetrieben ist, man auch den Opernbesucher versteht, seine Bedürfnisse versteht und ihm natürlich auch bei helfen kann, ihm sein eigenes individuelles Programm zusammenzustellen, ein besonderes Erlebnis zu geben beim Kauf der Tickets und natürlich auch im Nachhinein sich mit Gleichgesinnten dann auf digitalen Plattformen auszutauschen. Das war so der erste Schritt. Und wenn man dann mal gesehen hat, wie offen natürlich die Menschen in so einem Kulturbetrieb sind. Es ist ja in der Regel eine Mannschaft, die sehr diverse ist. Also ich glaube, am Opernhaus in Zürich arbeiten über 40 Nationalitäten erfolgreich gemeinsam zusammen an ihrem Produkt, nämlich an der Weltklasse-Aufführung von Opern. Und interessant ist, auch wenn man so aus der Beratungsindustrie kommt, die doch leider immer noch sehr männergeprägt ist, beim Opernhaus ist es eigentlich genau umgekehrt. Man geht in Workshops rein. Ich war oft der einzige Mann gewesen. Und da sieht man aber die Leute, die haben richtig Lust drauf, was anders zu machen, weil viele Sachen im Musiktheater, die werden heute noch so gemacht wie vor 100 Jahren. Ich habe mir dann auch so Fachliteratur angeeignet. Das ist alles so aus den 50er, 60er Jahren. Da ist noch nichts mit Digitalisierung. Probenpläne, die werden noch ganz normal geschrieben, vervielfältigt, in so Schaukästen dann ausgehängt. Also kein Potenzial genutzt. Und da ergab sich jetzt die Chance mittlerweile ist es schon gut 2 Jahre her, das Opernhaus Zürich bei der digitalen Journey zu unterstützen. Und da war mein erstes Erlebnis gewesen, wir schauen uns jetzt mal an, wo gibt's den größten Bedarf, Informationen aus der 50er-Jahre-Welt aus Papier gebunden und den damit einhergehenden Fehler und den Hauspostwegen und Postwegen dann in eine digitale Zukunft zu treiben. Und da sind wir bei den Gastverträgen gelandet. Denn jedes renommierte Opernhaus hat im Jahr 500 bis 600 Gäste. Und Gäste, das können Sänger sein, das können Orchestermusiker sein, das sind die Dirigenten, das sind die Produktionsteams. Und mit jedem dieser Künstler muss ein einzelner Vertrag hergestellt werden. Und das war bisher so, dass tatsächlich diese Verträge dann individuell mit Word geschrieben worden sind. Die mussten dann auch durch so einen Hauspostumlauf, dass da jeder zugestimmt hat, dass auch der Künstler zu den Konditionen an den Terminen dann seine Auftritte hat. Die wurden in Agenten geschickt, die Papierversion, der hat es weiter an den Künstler gegeben. Der hat es dann irgendwann mal unterschrieben, dann ging es wieder zurück. Dann wurden natürlich Kopien in den unterschiedlichen Bereichen vom Opernhaus dann abgelegt. Ganz viel Papier wurde generiert. Und am Ende hat man dann doch gesucht, haben wir denn tatsächlich für den Künstler, der heute Abend singen soll, einen Vertrag? Ja, und kommt der überhaupt? Und das Gleiche geht natürlich, wenn so eine Produktion abgespielt ist. Also nach 5 Götterdämmerungen will dann auch der Künstler sein Geld haben. Dann gehen diese Papierinformationen in die Lohnbuchhaltung und dann bekommt er am Ende sein Geld ausbezahlt. Und wir haben uns dann mal zusammengesetzt und ich glaube, das ist essentiell in der Digitalisierung, in so einem Umfeld, man muss die Leute zusammenbringen. Das ist immer bei dem Change-Thema. Da hat jeder für sich, ob das das künstlerische Betriebsbüro ist, was im Prinzip den Einsatz der Künstler plant und auch mit den Künstlern direkt spricht. Da gibt's die Verwaltung, die am Ende die Verträge erstellt, die für die Budgeteinhaltung verantwortlich ist. Dann gibt's die Lohnbuchhaltung, die das Geld ausbezahlt. Und so gibt's ganz viele Stellen, die in so einem Prozess involviert sind. Das Orchestermanagement, die Ballettdirektion und so weiter. Dass man die mal in den Raum bringt. Und mal überlegt, wie müsste eigentlich in Zukunft so ein papierloser, voll digitalisierter Prozess aussehen. Und das hat dann eigentlich sehr viel positives Moment danach ausgelöst. Denn jeder hat mal gesagt, ja, warum mache ich das eigentlich so? Und sein nächster im Prozessschritt dann, der hat gesagt, ja, die Information brauche ich doch gar nicht von dir. Also ja, aber ich habe gedacht, du brauchst die von mir, ja. Also einfach mal zusammenbringen, den Prozess mal Ende zu Ende anschauen. Und dann sieht man schon recht einfach, wo sind diese Potenziale, wo man einfach bisher Sachen ausgedruckt hat und weitergereicht hat und angepasst hat. Was kann man da digital machen? Und das ist ja nur der Anfang. Die Gastverträge ist ja nur ein Prozess, ein Geschäftsprozess im Theater. Der ist jetzt mittlerweile digitalisiert. Da kommt man ganz ohne Papier aus. Und das löst natürlich auch bei dem ganzen Team irgendwie so dieses, ist eine Verbesserung der Arbeitsqualität. Und damit auch eine Bindung von dem Team an das Opernhaus, denn andere Opernhäuser können sowas noch nicht und da muss man halt noch mit Papier und so weiter arbeiten. Es war natürlich eine riesige Herausforderung, weil die ganze Software, die bisher für den Kulturbetrieb speziell entwickelt wurde, also dieses SAP für Opernhäuser und Theater, das ist Software, die stammt eigentlich aus den 90ern. Also das sieht noch so aus wie früher so unter Windows 3.1. So das Word, ja. Und damit arbeiten die heute noch. Es ist so kaum zu vorzustellen. Das ist alles noch hart kodiert. Und auch die ganzen Modifikationen, die wir jetzt gebraucht haben für die Digitalisierung, das musste wirklich noch hart programmiert werden. Und da ist auch ein großer Need im Kulturbereich. Wir sprechen ja da von einer Milliardenbranche, auch in Deutschland, ja, und in den Nachbarländern. Da ist es echt erstaunlich, dass sich da noch keiner so richtig positioniert hat mit einer modernen cloud-basierten Lösung. Also jetzt die ersten Systeme aus UK und in der Schweiz wird ein Tool entwickelt. Die sind aber alle noch nicht so weit, dass die mit diesen führenden Anbietern der SAP, ich sag mal, für die Kulturinstitution mithalten können. Da sind wir bei dem Prozess, aber viel spannender ist natürlich auch die Digitalisierung jetzt von der Produktion. Das heißt also von dem, was man auf der Bühne sieht. Ja, das ist eine weitere Dimension. Und die dritte Dimension ist natürlich, wie komme ich zu so einem Werk? Also wie produziere ich in Zukunft meine Oper? Das ist ja auch noch ein Prozess, wurde vor 50 Jahren mal beschrieben im Handbuch Musiktheater, welche Proben notwendig sind. Es dauert irgendwie 180 Tage von wir starten das Ganze, bis es dann zur Premiere gekommen ist. Da wird auch alles noch mit Papier gemacht. Die Regieanweisungen werden ins Regiebuch eingetragen. Dann kann man hoffen, wenn die Wiederaufnahme ist, dass man das Regiebuch wieder findet. Dann die Frage ist dann auch, passen die Kulissen bei einer Co-Produktion? Also es ist ja oft so, dass man, um Kosten zu sparen, eine Produktion zum Beispiel fürs Opernhaus in Düsseldorf macht und anschließend wird die gleiche Produktion dann in München oder so gezeigt, ja. Dummerweise sehen die Theater innen drin ganz anders aus, ja. Das heißt, man kann so ein Bühnenbild nicht einfach hier aus Düsseldorf rausschrauben, auf den Sattelschlepper tun, München einbauen. Das muss man komplett neu einrichten mit der in München dann vorhandenen Technik. Und da setzt zum Beispiel das Konzept der digitalen Bauproben an. Da kann man im Prinzip eine Art Digital Twin von einem Bühnenbild dann erzeugen und durch dieses Bühnenbild virtuell durchmarschieren und sich anschauen, wie sieht denn genau das Bühnenbild, was man für Düsseldorf entwickelt hat, wie würde das jetzt in München auf der Bühne aussehen? Und das spart natürlich unheimlich die wertvolle Bühnenzeit. Das ist ja immer der Engpassfaktor im Theater. Jeder will auf die Bühne für die Proben. Ja, man hat parallel drei Produktionen, die streiten sich um die Zeit. Wiederaufnahmen abends kommt das Publikum rein, da muss was aufgebaut werden. Teilweise in einigen Theatern wird die Bühne 24 Stunden genutzt. Also wirklich rund um die Uhr. Da wird dauernd auf- und abgebaut, damit man die Ansprüche, die jetzt von der Kultur, zum Beispiel vom Kultusminister kommen, dass so und so viel Vorstellungen gegeben werden und so viel Neuproduktionen gemacht werden, dann auch tatsächlich erreicht werden. Also digitale Produktion ist in Bregenz, machen sie das bei den Festspielen, da ist im Prinzip diese komplette Bühne als Digital Twin vorhanden. Da kann man alles schon mal durchspielen, die Beleuchtungseffekte, alles, was dazugehört, und muss dann nicht stundenlange dann Einstellproben dann auf der Bühne machen.
Super spannend. Ich habe schon gedacht, ich sag gar nichts jetzt den ganzen Podcast. Nee, weil du es so flüssig runtererzählst, ne, und da sind schon super viele Punkte drin eine Transformation oder Change, ne, wo ich zwischendurch gedacht habe, in meinem Bekanntenkreis arbeitet auch jemand so auch in dem Feld, ne, so Vermittlung von Künstlern und Balletttänzern, Opernhäusern, von Sängern und so weiter. Was die erzählt, geht das auch genau in deine Richtung. Es erinnert mich auch mal so ein bisschen an noch so die Krankenhauswelt, ne, da, wo man auch alles noch mit Papier macht und das 20. Mal sagt, ja, ich bin noch der Patient von vor 6 Jahren. Ich war hier häufiger. Es müssen da 18 Mappen von mir hier rumliegen. Sag mal, wie hast du denn das, ein bisschen hast du schon so erzählt, mit dem Change für die Leute, die an der Oper arbeiten, die ganzen Künstler, ne, die ja eher so wäre jetzt mein Bild davon, mehr so am emotionalen, körperlichen ja unterwegs sind, was sie dann eben ja auch performen auf der Bühne. Da würde ich jetzt so schätzen, ist quasi der natürliche Feind, die Digitalisierung. Hast du da so einen Widerstand erlebt oder ist das wenn man irgendwie so den Nutzen erzählt oder wie auch immer, oder haben die so einen Leidensdruck, dass die sagen, ja genau, super, ne, so muss es laufen und total dabei sind?
Ja, ich glaube, da gibt's sehr kontroverse Diskussionen. Man muss ja unterscheiden, es gibt ganz unterschiedliche Gruppen von Personen am Theater. Das eine sind natürlich die in der Verwaltung, die sind froh, wenn sie damit einfach, also besser arbeiten können und ihre Arbeit vielleicht in weniger Zeit machen und die zusätzliche Zeit in spannende neue Themen dann investieren können. Dann hast du natürlich auf der anderen Seite die Künstler, die eine Produktion machen, also die Regisseure, Bühnenbildner, alles, was an so einer Produktion, die sogenannten Leading Teams. Da gibt's natürlich welche, die sind da schon sehr digital affin. Da gibt's den Jay Scheib, der ist Regisseur und Professor am MIT. der hatte die Idee gehabt, eine Produktion dann auch virtuell dann anzureichern und hat als erster eigentlich in größerem Umfang Augmented Reality Technik dann auf der Bühne genutzt. Das war das Thema, was man in Düsseldorf mal angefangen hatte vor 2-3 Jahren mit dem digitalen Opernglas, was man dann bei den Bayreuther Festspielen, bei dem Parsifal von Jay Scheib dann auch miterleben konnte. Und das war natürlich eine ganz, sowohl technisch als auch für die Künstler auf der Bühne schon eine große Herausforderung gewesen. Wir reden da von der Augmented Reality Technik. Augmented Reality ist von diesen ganzen XR-Technologien, glaube ich, die am wenigsten noch so richtig genutzt wird. Es gab ja vor ein paar Jahren bei Google mit dem Google Glass und so erste Schritte, aber so richtig durchgesetzt hat sich das nicht. Ist aber eigentlich eine geniale Möglichkeit, um virtuelle und reale Welt im Theater zu verschmelzen. Und als man das erste Mal probiert hat, und das ist erst 2 Jahre her, also reden wir wirklich von Leading Edge Technology, da hat man in Düsseldorf am Opernhaus eine Produktion von Korngolds Toter Stadt gehabt und hat einfach mal 30 Zuschauern, die waren in einem abgegrenzten Bereich im zweiten Rang, das war nur für diese 30 Zuschauer gesperrt, die haben so eine Augmented Reality Brille bekommen dann, die haben ein Android-Telefon bekommen, auf dem war die Software drauf und das Ganze war dann, glaube ich, unterstützt von einem großen Mobilfunkprovider aus Düsseldorf, ja, der damit auch was testen wollte, 5G-Technologie dann. Damit konnte man dann die ganze Übertitelung, die man sonst in der Oper hat, sich dann auf dieser Virtual Reality Display anschauen. Da konnte man zum Beispiel während der Vorstellung in den Orchestergraben reingucken, sich die CVs von den Sängern, die gerade auf der Bühne sind, anschauen. Also war schon mal so ein erster Schritt, diese nervigen Übertitelungssachen und so wegzukriegen. Die stören ja auch oft. Und jeder kann sich im Prinzip auch die Sprache aussuchen, die er dann in seiner Brille sieht. Aber was man da auch gelernt hat, ist, dass diese Steuerung von diesen Brillen da mit der Pupille, das ist gar nicht so einfach. Und das zweite ist die Perspektive. Also so wie man seinen Kopf dreht, ist ja die Bühne woanders, ja. Und da muss ja das Bild sich mitbewegen. Das hat noch gar nicht so richtig funktioniert. Da musste man immer seinen Kopf schütteln. Und irgendwann hat das wieder gestimmt. Und da hat man seine Nachbarn beobachtet, die haben auch die ganze Zeit den Kopf geschüttelt, ja. Und dann nach etwa einer halben Stunde war dieses Gerät so heiß gewesen, also es hat dann richtig so daneben wehgetan, weil da einfach so viel Rechenpower noch in diesen AR-Brillen drin ist, was zu einer heißen Brille führt und dann auch dazu, dass der Akku leer ist von dem Mobiltelefon und das vor Ende des ersten Aufzugs dann das Bild weg ist, ja. Und das waren so ein paar Lessons learned. Auch die Bandbreite, also selbst 5G-Bandbreite reicht nicht, um 30 Personen im Theater mit einem AR-Stream auszustatten. Das hat dann geruckelt. Und das waren dann so die ersten Lessons learned, wenn man gesagt hätte, in Bayreuth wollte man deine Oper, die dauert 5 Stunden, ja, Parsifal, Bühnenweihfestspiel, Gesamt-Netto-Spielzeit etwas über 4 Stunden oder 4 Stunden 30, ich musste mal genau nachschauen. Und da kann man natürlich nicht dauernd die Akkus wechseln dabei. Also hat man da mitgenommen, wir müssen im Prinzip diese Geräte fest verbauen mit Stromanschluss. Das Bandbreitenproblem, das kriegen wir nicht kurzfristig gelöst, sondern müssen wir grundsätzlich anders ran. Da hat dann der Jay Scheib mit seinen Jungs beim MIT die Software völlig neu entwickelt, indem einfach dann dieser Stream dann zerlegt wurde. Ganz viele kleine Videoclips dann, die dann später taktsynchron abgespielt worden sind und die dann auf dieses Android-Device dann draufgespielt wurden über Ethernet. Das heißt, es musste alles verkabelt werden und ist damit natürlich sehr teuer geworden. Also jeder Platz hatte dann, und das nur für eine Oper, es waren glaube ich 2.500 € allein an Hardwarekosten. Und die muss man ja erstmal reinspielen dann, wenn man das Stück nur 6-7 Mal spielt. Es hat dann sehr gut funktioniert. Es war auch ich habe selbst miterlebt, ein tolles Erlebnis. Man schaut so um, überall passiert was im Zuschauerraum. Man kann ja so den ganzen Zuschauerraum noch als Bühne nutzen. Nur für die Schauspieler auf der Bühne ist es natürlich eine massive Einschränkung, weil die dürfen sich dann auch nur in bestimmten Bereichen der Bühne dann so bewegen und haben bei weitem nicht dann diese Bewegungsfreiheit, die sie jetzt bei einer klassischen Inszenierung haben. Und dann gibt's auch zwischen den Regisseuren, gibt's ja massive, ich würde schon sagen, es ist kein Glaubenskrieg, aber sehr unterschiedliche Ansichten. Es gibt halt Regisseure eher der klassischen Schule, die sagen, also wer nicht in der Lage ist, mit den Mitteln des Theaters sich auszudrücken, ist kein guter Regisseur. Und die greifen natürlich dann voll die Produktionsteam an, die jetzt auf Digitalisierung, auf viele visuellen Effekte dann setzen. Aber selbst als Zuschauer bin ich mir gar nicht so sicher, ob es teilweise so ein bisschen overdone ist mit Digitalisierung. Also ich selbst habe dann nach dem ersten Aufzug schon so ein bisschen Gleichgewichtsstörungen gehabt, ja, weil einfach, das stürzt dann irgendwie alles auf die Person ein. Aber ich glaube, das kann man lernen, als Regisseur damit umzugehen. Das ist jetzt keine Sache, die irgendwie immer sein muss. Ja, das war einfach mal ausprobieren. und ich bin mir sicher, es wird jetzt keine Flut von AR-Produktionen im Musiktheater geben. Sukzessive, auch wenn die Technik verfügbarer wird, wenn jeder mal irgendwie so eine AR-Brille dann hat und sich einfach im Theater mit dem System verbinden kann, ist das eine ganz andere Sache. Aber jetzt das anzuschaffen, nach einem Jahr muss man wieder neue Brillen kaufen, weil die nächste Software dann drauf muss und Kompatibilitätsthemen sind. Es ist mal ein spannendes Experimentierfeld, aber ich schätze mal, es wird noch ein bisschen dauern, wenn es sich dann durchsetzt.
Aber das wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen, Holger. Wir drei sind ja mit der analogen Oper, glaube ich, groß geworden, ne, und mussten, glaube ich, früher durften wir dann auch mal in der Schule in die Oper und du bist dabei geblieben. Ich oute mich, ich bin jetzt nicht so der permanente Operngänger, aber es ist ja, glaube ich, auch eines der Probleme, wie man quasi die jungen Menschen, die Gen Z und die auch schon ein bisschen älter sind, in die Oper bekommt. Und das finde ich halt schon einen ganz, ganz spannenden Ansatz, da eben neue Wege zu gehen. Aber wie schätzt du das denn ein? Ist das eher eine Sackgasse aus deiner Sicht oder ist das ein Weg, der nicht aufzuhalten ist, was das Thema Digitalisierung jetzt auch von dem Produkt Oper angeht?
Ja, ist eine spannende Frage. Also wenn man natürlich ins Opernhaus geht, wäre es schon schön, wenn das Publikum langsam mal wieder ein bisschen jünger wird. Also sonst haben wir irgendwie eine aussterbende Spezies und sind dann ins Opernhaus, bei den Subventionen, die auch für Opern gezahlt oder für generell für Kultur gezahlt werden, muss es ja auch irgendwie den Anspruch geben, für die ganze diverse Publik, also für eine ganze Stadt irgendwie auch ein Ziel zu sein, dahin zu gehen und da auch die Niederschwelligkeit dann wieder herzustellen. Es besteht immer die Gefahr, auch wegen der hohen Eintrittsgelder. Also ich meine, ein Opernticket jetzt bei den führenden Theatern, also unter 100 € ist man da nicht dabei, ja. Da gibt's vielleicht dann im dritten Rang Seitenplätze, aber da sitzt man auch eher ungern, weil das sieht man einfach nicht alles. Und da gibt's schon Möglichkeiten, durch diese Technologie dann die Eintrittsschwelle niedriger zu machen. Es gibt diesen Digital Opera Seat, hatte ich gesehen, den sie an der Uni in Chemnitz entwickelt haben. Da kann man im Prinzip von zu Hause mit einer VR-Technologie eine Oper genießen, als würde man jetzt im Opernhaus sitzen. Da kann man sich sogar seinen Sitzplatz auswählen, auf dem man sitzen will. Und dann hat man genau die Perspektive und auch den Ton in der Qualität, als würde man im Opernhaus sitzen. Das kann eine Möglichkeit sein, um sowas verfügbarer zu machen. Ist auch eher noch im experimentellen Zustand. Das zweite ist diese Augmented Reality Technik, die natürlich irgendwie interessant ist, sowas mal zu sehen. Und so diese Mischung aus virtueller Weg, realer Welt dann zusammenzuführen, die halt noch ihre technologischen Herausforderungen hat. Und dann ist es, glaube ich, auch eine Frage, wie nutzt man auch soziale Medien intensiver jetzt als Kulturbetrieb, um mehr Publikum und insbesondere ein jüngeres Publikum dann zu adressieren? Reicht es, wenn man da auf Instagram ein paar Bilder von seiner letzten Produktion drauf hat, oder muss man da auch nicht irgendwie eine Art Kommunikation, eine Art ja Community dann auch bilden, die sich da interessiert und auch einbringen will? Man könnte sich ja mal vorstellen, dass man aus so einer Community heraus Ideen für eine Produktion dann entwickelt, ja, sozusagen Crowdsourcing von Regisseuren dann macht. Jeder hat so seine Idee, wie eine Zauberflöte zum Beispiel aussehen müsste, und daraus dann mal mit Einsatz von KI dann mal ein Regiebuch dann da zusammenbaut und das einfach mal realisiert, ja. Gibt's aber noch nicht. Ist mir noch nicht begegnet, aber wäre vielleicht mal eine Idee. Wir haben KI schon genutzt, um Bühnenbildentwürfe zu machen, tatsächlich, und Ideen dafür zu sammeln. Das funktionierte so vor 2 Jahren noch sehr bedingt, weil die Designelemente, die hatten eher so den Touch so der 60er, 70er Jahre dann gehabt. Klar, die AI hat aus historischen Daten gelernt. Wenn da jetzt noch mehr ein kreatives Element dann reinkommt und die Large Language Models da noch besser wären, kann man vielleicht auch Elemente von der Produktion dann tatsächlich virtuell generieren. Bisher ist es noch, da sitzt dann ein Designer und der entwickelt dann ein Kostüm oder entwickelt sein Bühnenbild oder ein Digital Asset, was man dann im AR-Raum dann sehen kann. Aber stimmt, so Crowdsourcing von der Produktion könnte was Interessantes mal sein, ja.
Sag mal, vielleicht ein bisschen übergeordnetes Thema, aber so auch die Finanzierung solcher Projekte, ne? Gerade in Zeiten, wo, wenn ich das so richtig im Kopf habe, ne, Kunst und Kultur sowieso irgendwie, gerade auch in Berlin, ne, Sorge hat, da überhaupt die Gelder vom den Status zu halten, ja sehr stark darum kämpft, das halten zu können und nicht noch weniger zu haben. Wir alle in oder
ja doch, so ist mein Eindruck, in Corona gesehen haben, wie wichtig Kunst, Kultur ist. Denn was hätten wir gemacht ohne Film und Platten, CDs, Bücher, wo ich hoffe, dass viele auch gemerkt haben, was das eigentlich ist, ne? Was sonst immer, oder ab und an habe ich so den Eindruck, so abgetan wird, ne? So, ja, da gibt's halt noch so ein bisschen Oper und so weiter. Wie schätzt du denn da die Entwicklung ein und unter den eventuellen Haushaltsvorgaben?
Also es gibt ja seit ein paar Jahren von BKM Kultur, also die Organisation von, ich glaube, Claudia Roth ist ja die Kulturbeauftragte oder Staatssekretärin für Kultur. Die haben vor 3 Jahren etwa so eine Digitalisierungsinitiative für die Kulturwirtschaft gestartet unter diesem Schlagwort Datenraum Kultur. Mit dem Ziel eigentlich, Kulturschaffenden und Kulturinteressierten so eine Art digitale Serviceplattform anzubieten, über die erstmal sehr weit gegriffen alle Arten von kulturellen Assets ausgetauscht werden. Also sei das zum Beispiel Bilddaten von Exponaten in Museen, zugrunde liegenden Service. Also ich leihe mir auch vom Museum A irgendwie einen Rembrandt aus, bezahle dafür so viel, schieße Versicherung ab und sowas. Sowas alles als digitalen Service über so eine Plattform zu machen. Oder digitale Spielpläne zwischen Theatern auszutauschen. Oder Angebote für bundesweite Vermittlung von Musiklehrern und einer sogenannten, wie nennt sich das, latenzfreien Probeumgebung. Weil ein Thema ist ja in der virtuellen Welt, wenn man zusammen musiziert, hat man ja immer diese 0,5, 0,6 Sekunden Zeitdifferenz. Also man kann eigentlich nicht mit den Tools wie Teams oder so gemeinsam musizieren. Da wird man verrückt, weil das ist nicht taktsynchron, ja. Und da haben die so eine Software entwickelt, die latenzfrei dann funktioniert. Aber das sind halt sehr viel so kleine Themen. Auch die Finanzierung ist relativ schmalspurig, so dass man in den Theatern, zumindest die Opernhäuser, die ich ganz gut jetzt kenne, eigentlich davon ausgeht, wir müssen das irgendwie selbst schultern, das Thema. Wir müssen uns selbst digital enablen, das heißt, unser Team muss verstehen, was bedeutet Digitalisierung, wie kann ich das möglichst kostenneutral auch machen? Denn sowas wie eine Digitalisierung Gastvertrag, das ist sehr viel einfach mal Sache anders denken. Das ist jetzt gar nicht so im Sinne von, ich muss dafür mehrere Millionen irgendwie eine neue Software kaufen. Ich muss einfach überdenken, wie kann ich unter dem Paradigma kein Papier mehr, Erfassung der Daten nur an einer Stelle, keine Schnittstellen, wie kann ich unter dem Paradigma eigentlich mein tägliches Geschäft anders organisieren? Und die Investitionen sind da gering. Wenn ich jetzt in diesem Bereich, wie mache ich eine Produktion, also Bühnenbild digitalisieren, digitales Regiebuch oder sowas reingehen, da habe ich natürlich dann schon meine Investition und muss mal überlegen, so ein digitales Regiebuch einführen, das kostet auch schon Geld. Das sind aber jetzt insgesamt von dem Betrag, macht das bei einem Budget von 80, 90 Millionen, was so ein Theater hat, relativ wenig aus. Ich muss halt überlegen, ich investiere das rein, kann ich damit meine Auslastung erhöhen? Das ist ja der Schlüsselfaktor. Wie viele Tickets verkaufe ich? Wenn ich halt nur 80% von meinen Plätzen verkaufe, ist es halt nicht so doll. Wenn ich es aber schaffe, so ein attraktives Angebot zu bieten, digital enabled, barrierefreier, dann komme ich vielleicht auf meine 98%. Und es gibt auch tatsächlich Theater und Opernhäuser, die laufen mit so einer hohen Auslastung, die auch digitale Kanäle sowohl im Ticketvertrieb nutzen, bei der Produktion nutzen, und am Ende auch in der Verwaltung dann umsetzen. Das ist halt, da ist eigentlich jeder seines Glückes Schmied. Da gibt's keine irgendwie Masterplan, der für alle funktioniert. Und man darf auch nicht vergessen, die klassische Führungskultur im Opernhaus, die ist ja geprägt durch den Intendanten. Das ist ja eigentlich so eine Art Primus inter pares, der sämtliche Entscheidungsgewalt hat. Da geht zwar der Trend auch mehr Delegation, schlanke Hierarchien, Self-Enablement dann. Das ist aber noch nicht überall angekommen. Und da kommt es dann sehr stark drauf an, wie jetzt der Intendant an das Thema Digitalisierung glaubt und mit welchem Druck er dann rangeht. Und da sind natürlich die Intendanten, die, ich würde mal fast sagen, so ein bisschen schon immer mit Technik, mit IT zu tun gehabt haben und die das nicht als Teufelswerkzeug gesehen haben, die sind natürlich da im Vorteil. Die erlauben auch ihrem Team da mehr zu machen.
Und da gibt es dann auch aus deiner Sicht eine Korrelation zwischen Auslastung und wirtschaftlichem Erfolg und Grad der Digitalisierung oder vielleicht auch noch aus einer anderen Perspektive. Du hast jetzt da die Rolle, ich nenne es jetzt mal CDO, bei der Oper in Zürich. intrinsisch motiviert, du siehst das auch sofort. Gibt es diese Rollen auch in anderen Häusern oder wie sind die incentiviert, da auch mehr in Digitalisierung zu investieren?
Ja, interessant. Also es gibt Opernhäuser, da gibt es sowas gar nicht. Auch Theater, normale Sprechtheater. Wir sehen jetzt auch schon in einige Theater, die haben schon sowas wie so eine Art Digitalisierungsmanager, der irgendwie eher so aus einer ganz anderen Branche mal kam und der irgendwie Lust hat, sowas zu treiben, sowas zu machen. Das würde ich mal sagen, ist so Reifegrad 1, ja, wenn man so diese Reifegradmodelle sich anschaut. Der guckt halt, was kann man digitalisieren und wenn irgendwie das zusammen mit finanziellen Überschüssen an der einen oder anderen Stelle kommt, wird das gemacht, ja. Da sieht man dann auch am Ende die Effekte, da ist vielleicht die Website ein bisschen aufgeräumter, da ist der Ticketing-Prozess in Richtung Yield-Management dann auch schon gesteuert. Da gibt's auch vielleicht die ersten Gehversuche dann auch auf der Bühne in der Produktion mit Digitalisierung. Dann wird sagen, der nächste Reifegrad ist, man hat erkannt, Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert die Weise, wie eine Produktion aussieht und verändert die Art und Weise, wie wir produzieren. Das sind ja so die drei Kernprozesse im Theater. Und da gibt's dann schon einige, die haben das auch richtig aufgeteilt. Da gibt's dann einer, der so das Ganze koordiniert, ja, so als in so einer Art CDO-Funktion dann. Und dann ist für jede dieser drei Segmente dann auch schon jemand, meistens in so einer Doppelrolle, dann unterwegs, das Thema Prozesse dann zu digitalisieren, das Thema Produktion zu digitalisieren und das Thema dann auch des Produktionsprozesses sich anzuschauen und so sukzessive voranzutreiben. Wenn man jetzt mal rüberschaut über den Teich, was treiben so Metropolitan Opera und Co., die sind ja schon einige Jahre sehr präsent jetzt, was digitale Streamingdienste angeht. Da gibt's ja auch im Kino, kann man da sich digitale Streams von der Met, von Covent Garden in London anschauen. Da sind die Theater hier eher zurückhaltend. Es gab mal eine Zeit, da konnte man, glaube ich, auch, da gibt's vielleicht, da müsste ich mich schon mal schlau machen, auch die Bayreuth-Produktion im Kino sich anschauen und auch streamen. Das ist immer halt eine Frage mit den Urheberrechten und wie das in den einzelnen Ländern so gehandhabt wird. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so ein Indikator ist, wie digital ist man. Wird aber so als, wir sind digital, weil wir sind im Stream unterwegs. Ich glaube, das ist gar keine so große Durchdringung. Und wenn man sich so anschaut, was man von Künstlern hört, auch in den USA ist da jetzt irgendwie keiner weiter, ja. Da ist auch noch viel Papier unterwegs und da wird noch viel geschraubt und gehämmert auf der Bühne und kein Digital Twin gemacht. Da sehe ich jetzt auch keinen, der irgendwie schon in so einer Evolutionsstufe ist, dass er sagt, Digitalstrategie ist jetzt Teil meiner künstlerischen Strategie und meiner Opernhausstrategie geworden. Mhm. Aber man sieht, es geht vorwärts.
Super spannend, Holger. Ich muss jetzt leider hier einen kleinen Break machen. Wir sind nämlich schon in der Nachspielzeit unseres spannenden Podcast heute. Ich habe eine ganze Menge gelernt über die digitale Transformation der Oper. Du hast uns halt mitgenommen. Ich habe auch ein bisschen mitgeschrieben. Berliner Oper hast du gestartet mit der Customer Journey, auch aus einer Kundenperspektive, was ja, glaube ich, auch immer sehr ratsam ist, damit zu starten. Und hast dann uns mitgenommen auf die Reise in die Schweiz zum Opernhaus Zürich, wo du insbesondere die internen Prozesse versucht hast, papierlos zu gestalten und digital zu gestalten, hast das an dem Beispiel des Gastprozesses wunderbar beschrieben und uns dann weiter mitgenommen, und das fand ich ganz besonders spannend, in das Feld der digitalen Produktion, wo man eben auch Bühnenbilder über einen digitalen Zwilling abbilden konnte und damit auch gute Simulationen durchführen konnte, um eben Bühnenbilder auch von dem einen Ort zum anderen zu bringen. Und es ging dann weiter zum Thema Erlebnis über Augmented Reality an dem Beispiel der Oper in Düsseldorf, wo aber eben auch in diesem Experimentierfeld man an die Grenzen gekommen ist der Technik, und das eben auch ein spannendes Finding auch hier für unseren Podcast ist, dass man eben auch Fehler machen kann, scheitern kann und dann eben versuchen muss, daraus ja wieder zu lernen und besser zu werden. Und über allem steht natürlich auch für die Opern, dass die Auslastung entsprechend ist. Und da hast du uns auch erklärt, dass man eben so eine Niederschwelligkeit in der Oper herstellen muss, dass eben es attraktiv sein muss, wie auch für jüngere Generationen in die Oper zu gehen. Da gibt es Möglichkeiten über ein Digital Opera Seat oder auch mit Augmented Virtual Reality oder Social Media Communities hatten wir fast gebrainstormt, ne, dass man da über Crowdsourcing auch Ansätze finden kann, um zu neuen Ideen zu kommen. Und last but not least, lieber Holger, hast du dann nochmal kurz über die Reife gerade uns aufgeklärt, verschiedene Ebenen, die wir bei so einer Digitalisierung oder digitalen Transformation der Oper feststellen, angefangen mit einfachen Externen, die dort quasi eingestellt werden, um dort digitale Prozesse einzuführen, bis hin zu eigenen Rollen, um die digitale Produktion und den Produktionsprozess zu digitalisieren. Wir gucken natürlich auch immer neidisch in Richtung Westen über den Teich, aber auch da hast du uns gesagt, wird auch nur mit Wasser gekocht. Also ich glaube, da sind wir auf einem Weg und du bist da auf einem Weg mit der Oper Zürich auch als Role Model. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit der Oper. Da wirst du uns sicherlich auf dem Laufenden halten. Aber für unsere Folge für Spieltag 36 soll es das heute gewesen sein. Ich danke dir, lieber Holger, für die Insights bei der Oper und bedanke mich bei euch, lieben Zuhörern, dafür, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Spieltag. Macht's gut. Bis dahin.
Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.